Heute spreche ich mit Professor Priddat. Sein Beruf? Wirtschaftsphilosoph. Seine Leidenschaft? Ein experimentelles Leben führen. 1969 verlässt er kurz vor seinem Abitur die Schule, lebt anschließend als Gammler in Paris, beginnt ein Kunststudium und bricht es wieder ab. Dann arbeitet er im Stahlbau, auf einer Werft und holt das Abitur nach. Ab 1974 studiert er in Hamburg und folgt dem Pfad der Wissenschaften. 1991 erhält er so den Ruf auf einen Lehrstuhl der Universität Wittenherdecke, an der er heute noch eine Seniorprofessur innehat. In diesem Gespräch blickt er zurück, spricht über den roten Faden seines Lebens und erzählt davon, wie der Film Ben-Hur sein Leben verändert hat. Was die Aufgabe einer Universität ist, warum nebenberufliches Studieren ein Zeichen von Unsicherheit sein kann und welche Herausforderungen selbstfahrende Autos an unsere Gesellschaft stellen, erfährst du durch mein Gespräch mit Andersmacher und Andersdenker Professor Birger Priddat. Vielen Dank fürs Zuhören und herzlich willkommen zu meinem Podcast.
Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
Dass ich mir mit 16 vorgestellt habe, Philosoph zu werden. Und deshalb bin ich dann über 10 Umwege geworden. Gambler hieß, also man macht Haschischhandel. Wir haben Che Guevara-Plakate selbst gedruckt, im Siebdruck und in Paris auf den Straßen verkauft. Haben, glaube ich, ab ein, zwei Tage mal ein bisschen gearbeitet, Aushilfsjobs. Das war eine wunderschöne Zeit. Zweimal verhaftet von der Polizei, weil wir lange Haare hatten. Paris muss sauberer werden. Und dann war ich plötzlich Professor in einer Universität, die ich überhaupt nicht verstanden habe, weshalb es die gab. Wer denn nur auf seine Erfahrung pocht, also das, was er aus der Vergangenheit kennt, kann die Zukunft nicht gestalten.
Herr Professor Priddat, danke, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen. An einem Feiertag, das weiß ich sehr zu schätzen.
Ich glaube, wir haben noch Zeit.
Wie stellen Sie sich jemandem vor, wenn Sie gefragt werden, was Sie beruflich machen?
Professor. Das ist eine ganze Klasse von Bezeichnungen, die eine Menge trägt. Also, dass man sozusagen in der Wissenschaft tätig ist, dass man mit jungen Leuten ständig zusammenarbeitet, dass man veröffentlicht, dass man in der Lage ist, auch in den Medien Aussagen zu machen, ob Zeitung, ob Rundfunk, ob Fernsehen. Das ist ein ganzes Spektrum von Aspekten und Dimensionen, die in dem Begriff zusammenfassen. Und deswegen finde ich ihn treffend, weil er ein kompakter Begriff ist.
Was steht auf Ihrer Visitenkarte?
Seniorprofessor.
Seniorprofessor.
Ja, nun weiß ich auch nicht, ob das nach oben oder nach unten zeigt. Ich sage immer nach oben, weil ich bin ja schon über 65 und normalerweise wird man dann emeritiert, also aus dem Dienst geworfen. Da wir aber aus einer Privatuniversität kommen, haben wir ein Abkommen, dass ich noch weiter Professor bin, aber ich habe den Lehrstuhl nicht mehr. Ich bin jetzt sozusagen freischwebender Professor mit allen Rechten und keinen Pflichten.
Das hat auch Folgen,
weil ich habe jetzt viel mehr Freiheiten, ständig in Workshops, Vorträgen, Kongressen rumzureisen. Also ich bin eigentlich beschäftigter als vorher. Ich mache freiwillig noch Lehre, aber einfach nur, weil es mir Freude macht, aber nicht mehr so viel wie früher.
Wie sieht denn der Alltag eines Professors genau aus?
Wenn man es sozusagen zusammenfassen will und wenn man, wie ich mit 68, noch wirklich in der Forschung ist und neugierig ist, dann besteht er aus Nachdenken. Das heißt, sich irgendwann hinzusetzen, Ruhe zu haben, einen Zettel oder einen Laptop oder Bücher, was zu schreiben, was zu notieren, nachzudenken. Oder auch wenn ich im Garten sitze, ich denke über die Dinge nach, an denen ich forsche. Bei mir ist es so, dass ich immer 10 Sachen parallel habe. Und wenn ich in einer Sache nicht weiterkomme, mache ich die andere. Das ist so erfrischend. Also man kommt ja im Film nicht weiter. So nach dem Motto, wenn du ein Problem nicht lösen kannst, nimm doch ein anderes. Und das hält mich im Flow. Das heißt, ich bin immer im Nachdenken, außer dass ich mal mich hinlege und schlafe. Das darf man ja auch, wenn man so alt ist. Da ist der Tag etwas anders strukturiert und nicht mehr durcharbeiten. Oder dass ich, weiß ich, bei Netflix irgendwas Nettes angucke. Oder einfach Romane lese. Ich lese jede Woche einen Roman. gucke mir mal die neuesten Sachen an, und um in den ganz anderen Dimensionen des Menschlichen zu sein und nicht nur in den wissenschaftlichen. Und in dem Sinne ist der Tag gut angefüllt, außer man trifft sich mit anderen, geht ins Gespräch, das muss nicht immer über Wissenschaft sein, oder mit meiner Frau zusammen irgendwelche netten Dinge machen, wohin fahren, essen gehen. Das sind alles Sachen, die natürlich selbstverständlich reingeflochten sind, aber das, der Kern ist wissenschaftliche und philosophische Neugier und Arbeit am Begriff und Arbeit an den Theorien. Das glaubt man immer nicht, weil viele Kollegen mit 45 schon aufhören, noch nachzudenken und immer das Gleiche machen. Aber ich gehöre zu der etwas selteneren Spezies. Ich glaube, ich bin immer noch völlig unbefriedigt mit dem, was ich gemacht habe, und will noch es immer genauer, immer besser und immer größer machen.
Gibt es sowas wie ein Herzensthema aktuell? Also woran forschen Sie gerade besonders?
Zeit und Ökonomie, Zeit, Zeitlichkeit. Wir denken viel zu mechanisch, wir denken viel zu statisch. Wir denken nicht in Prozessen. Ich will eigentlich darüber nachdenken, warum wir nicht in Prozessen denken. Okay. Und was es heißt, in Prozessen zu denken. Und das ändert vieles, zum Beispiel ökonomische Theorien. Aber auch Einschätzung des eigenen Handelns, der eigenen Erwartung, der Realisierbarkeit, das Umgehen mit Möglichkeiten. Und das ist was anderes als mit Wahrscheinlichkeiten umgehen. Wahrscheinlichkeiten sind ja sozusagen so Rechensimulationen. 80%. Wird es eintreten. Sagt man intuitiv, man hat ja gar keinen Grund, man weiß ja gar nicht, warum man das sagt. 80% heißt aber, ja, irgendwie fast sicher. Das ist natürlich völliger Unsinn, weil mit den 20% tritt es ja nicht ein. Und da es aber keine Wahrscheinlichkeit gibt, wann treten die 80 und wann die 20% ein, können wir da nichts wissen. Und dieses Wissen, Nichtwissen, diese Ambivalenz des Einschätzen, das ist ein großes Thema für mich. Wie lernen wir, etwas zu entscheiden, um gleichzeitig die Möglichkeiten, es anders zu entscheiden, weiter mitzudenken? Und nicht sozusagen mit der Entscheidung die Wahrheit zu haben und zu glauben, das ist es. Nein, es ist eben nur eine Entscheidung. Aber wir könnten auch viele andere Entscheidungen machen. Welche nehmen wir? Und wie halten wir uns am Laufenden mit den anderen Möglichkeiten? Dass wir jederzeit auch wieder umschwenken können. Das ist in einer Zeit dynamischer, disruptiver Prozesse absolut notwendig, immer das andere auch zu denken, um es möglicherweise dann doch schnell zu realisieren und das, was man entschieden hat, zu revidieren und sagen, nein, das war falsch. Also ein viel experimentelleres Leben. Das, was ich glaube, was in die Gesellschaft kommt, ist, dieses zu können. Und mein eigenes Leben war immer schon so gestrickt. Aber zu Bedingungen, wo es damals gar nicht nötig war. Ich habe eigentlich immer schon so gedacht. Und deswegen ist das für mich gar nicht so neu, das Thema, sondern hat mich immer begleitet. Ich komme aber jetzt darauf, dass ich denke, jetzt treten Zeiten ein, jetzt tritt eine Epoche ein, in der das viel notwendiger wird. Wie lernt man das? Wie lernt man, mit Wahrscheinlichkeiten zu denken? Wie lernt man, mit Möglichkeiten zu denken? Das klingt einfach, ist aber ganz schwierig, weil wir anders zu denken gewohnt sind.
Und warum ist das heute relevanter? Weil Wahrscheinlichkeiten gab es doch schon immer.
Weil die Dynamik da ist. Das heißt, man hat eine Geschäftsidee, die man sowieso gegen alle Wahrscheinlichkeit realisiert. Das Beste ist ja, wenn man eine Idee hat, die kein anderer denkt. Dann hat man sozusagen was ganz Eigenes und muss es realisieren. Aber in dem Moment, wo man es realisiert, realisieren es andere auch. Also muss man möglicherweise schon wieder drüber nachdenken, was anderes zu realisieren, was keiner denkt. Sie sehen, das ist dieses Verhältnis, weil ich muss Möglichkeiten denken, die nur ich denke, aber jetzt nicht nur als Idee. Als Idee kann man viel denken, das hat mit der Wirklichkeit ja gar nichts zu tun, sondern wie realisieren. Und das zu können, bedeutet vieles, was man weiß, was man kann, Erfahrungen zu revidieren. Das heißt, es ist viel wichtiger zu entlernen, als zu lernen. Das stimmt jetzt nicht ganz. Lernen ist genauso wichtig. Aber man muss auch vieles vergessen können. Wenn man sagt, ich habe immer die Erfahrung gehabt, das ist gut. Ja, jetzt ist aber falsch. Jetzt so zu denken ist falsch, sondern dann versäumt man, verpasst man das Neue. Und so habe ich mein Leben gelebt. Ich habe immer Dinge gemacht, die eigentlich von anderen, also als Wahnsinn oder unwahrscheinlich oder unmöglich gedacht wurden. Und ich hatte mir gedacht, wenn du das realisierst, dann bist du ja einen Schritt weiter als andere. Und das gibt ein gutes Gefühl.
Wenn Sie sprechen ja schon von Ihrem Leben, Sie gehen schon ein Stückchen darauf ein, auf meine nächste Frage. Als ich mich 2008 an der Universität Wittenherdecke beworben habe, musste ich im Bewerbungsverfahren eine der großen Lebensfragen beantworten. Und für mich war diese Frage der letzte Beweis dafür, dass ich richtig bin an dieser Uni, weil sonst würde so eine Frage nicht gestellt werden. Und Sie waren ja zum damaligen Zeitpunkt noch der Präsident der Universität. Deswegen sind Sie quasi verantwortlich gewesen für diese Frage im Bewerbungsgespräch. Deswegen freue ich mich ein wenig über das, mich zu revanchieren und Ihnen die Frage zurückzustellen. Aha. Wie sind Sie der geworden, der Sie heute sind?
Tja, durch. Ich muss es erzählen. Ne? Ich habe mit 15 ein Todeserlebnis gehabt. Ich habe den Film Ben-Hur gesehen. Und das hat mich so erschüttert, dass ich nachts im Traum die apokalyptischen Reiter gesehen habe. Das heißt, die Erschütterung war ganz, ich habe vorher sehr viel Sport gemacht. Ich habe danach aufgehört mit Sport. Es war mir alles unwichtig geworden. Ich war depressiv für Monate, weil ich die Erkenntnis hatte, nach dem Tode ist nichts. Und irgendwann bin ich nichts. Und diese Reflexion darüber, was heißt eigentlich nichts zu sein, das hat mich lange beschäftigt, bis ich eine Lösung gefunden habe. Ich nenne das die französische Lösung, weil die Franzosen den Schlaf als den kleinen Tod bezeichnen, dass ich dachte, Gott, ich sterbe doch jeden Abend. Nur, dass ich manchmal nicht mehr aufwachen werde, ne? Oder einmal nicht aufwachen werde. Dass diese Erschütterung hatte ich und das hat mich in etwas, in ein Nachdenken gebracht, in einen Modus des Nachdenkens, der mich mit 16 Jahren daraufhin, man weiß es nie so genau, aber so eine Ahnung, ich werde Philosoph, gebracht hat. Und dann habe ich begonnen, Bücher zu lesen aus der Stadtbibliothek. Ich erinnere mich noch, in Uelzen, einer kleinen Stadt zwischen Hamburg und Hannover, in der Stadtbibliothek ein Buch gefunden zu haben von einem Mann, der hieß Adorno. Und das Buch hieß Negative Dialektik. Ich habe nichts verstanden, aber gesagt, das ist es. Das werde ich werden. Und danach habe ich alles mögliche andere gemacht und bin nie darauf zurückgekommen, bis ich 1974 über viele Umwege, ne, ich habe erst Kunst studiert, dann habe ich angelernter Schlosser gemacht, dann habe ich angefangen, Maschinenbauingenieur zu studieren und habe zwischendurch war ich ein halbes Jahr lang Gammler in Paris und. Also ich habe so verschiedene Stationen meines Lebens gehabt und habe dann erst Volkswirtschaftslehre studiert, weil ich dachte, das ist die einzige Form im Studium, wo man Karl Marx vielleicht gründlich lesen kann. War sehr schnell irritiert und hat dann sicherheitshalber noch was anderes studiert, Politikwissenschaften und Philosophie. Eigentlich habe ich Universität studiert. Ich habe mich all das an die Seminare besucht, die mich interessierten, auch bei den Historikern, bei den Psychologen. Und habe aber dann Volkswirtschaft abgeschlossen mit dem Diplom. Und in der Philosophie hat man mir gesagt, Abschluss, Magister. Damals gab es nur den Magister. Das bedeutet überhaupt nicht, der Abschluss eines Philosophen ist die Promotion. Aber das habe ich dann, weil ich dann wieder on the job ging. Ich habe zwischendurch eine Arbeitspsychologie als Zweitfach studiert, auch abgeschlossen und habe dann an der damaligen Akademie der Künste in Berlin bei jungen Designerinnen Arbeitswissenschaften gelehrt. Und bin dann zurück, habe dann noch bei verschiedenen Firmen, bei einer Beratungsfirma gearbeitet. Und dann in der U-Bahn meinen ehemaligen Professor der Finanzwissenschaft zu treffen. Er sagt, ach, Herr Pridat, mein Gott, mein Assistent ist mir gerade weggelaufen. Wollen Sie nicht Assistent bei mir werden? Und dann war ich plötzlich Assistent bei den Finanzwissenschaften. Und in diesem Zusammenhang bin ich, jetzt habe ich die Frage vergessen.
Jetzt habe ich so viel erzählt. Wie sind Sie der geworden?
Achso, in diesem Zusammenhang habe ich mich erinnert, dass ich ja eigentlich Philosophie studiert habe und habe weiter die Ökonomie einerseits neu gelernt. Also als Assistent überhaupt habe ich erst Ökonomie studiert. Als Student hat mich das eigentlich nicht interessiert. Ich habe meine Prüfung gemacht und fand das eigentlich belangloses Zeug, ne, gegenüber den philosophischen Dingen. Und habe dann aber immer wieder begonnen, das philosophisch zu reflektieren. Ne. Deswegen ist das, was ich jetzt mache, ich hatte vorhin gesagt, Zeit und Ökonomie, das ist Wirtschaftsphilosophie. Ne. Ich bin ein Wirtschaftsphilosoph. Das gibt's eigentlich gar nicht, ne? Aber wenn ich gefragt werde, was ich inhaltlich mache als Professor, dann Wirtschaftsphilosophie. Und das habe ich immer. Ich habe sozusagen ganz andere Fragestellungen an die Wirtschaft. Also zum Beispiel immer, wozu Wirtschaft? Mhm. Alle Leute sagen, es ist doch völlig evident. Nein, wozu Wirtschaft? Und dazu immer wieder neue Ansätze gemacht und vieles sozusagen dazu gearbeitet, nachgedacht, geschrieben, manche Sachen flach. Nicht alles, was man schreibt, ist gut oder ist tiefgehend, aber manche Sachen sind richtig gut. Und auf das setze ich jetzt auf und denke, im Alter so eine Art Summe zu machen, dass man so etwas Größeres schreibt, wo sehr viele Dinge eingearbeitet sind. Das ist dann aber auch nicht einfache Lektüre. Das, da muss man schon auch in die Geistesgeschichte nochmal wieder reingehen und vieles mobilisieren. Aber im Alter ist man gelassener, steht nicht unter Druck, muss nicht dauernd publizieren, muss nicht dauernd beweisen, dass man jemand ist. Man ist jemand. Dann schreibt man aus dieser Höhe heraus. Das macht ein ruhiges, gelassenes Arbeiten. Und dass ich arbeiten kann, weiß ich. Und dafür habe ich keine Sorge. Und ich lasse mir auch viel mehr Zeit und ruhe mich auch mehr aus. Denn mit 68 ist der körperliche Zerfallsprozess einfach da. Die Zellen sind nicht mehr so stabil. Und deswegen braucht man zum Beispiel 8 Stunden Schlaf. Finde ich erquickend, erholsam. Ich rate ich jedem, dieser ganze Wahnsinn, nur kurz zu schlafen, damit man das Leben nutzen kann, das macht ihnen die Zellkultur kaputt. Aber ich finde, dass ich mir jetzt dieses Alter gönnen sollte, nachdem ich sehr viele unruhige Stationen gemacht habe. Das sind ja alles auch aufregende Phasen, die man allerdings mit einem gewissen Optimismus verbunden sind. Sonst können Sie das gar nicht machen. Wenn Sie sich was setzen und denken, ach, jetzt werde ich Philosoph, und dann es werden, das ist doch schön. Dann ist man sozusagen an sich selbst gestaltend. Und dieses Moment, dass ich jetzt geworden bin, was ich mir vorgestellt habe, ist, dass ich mit 16 vorgestellt habe, Philosoph zu werden. Und deshalb bin ich dann über 10 Umwege geworden. Das verliert sich nicht. Das ist dann sozusagen in einem drin. Und ich rate jedem nachzuprüfen, was man so mit 14 bis 16 werden wollte, um sich ernsthaft zu prüfen, ob es das nicht ist.
Ich finde das hochspannend, weil ich stelle immer genau diese Frage. Ich frage meinen Interviewpartner immer, wofür sie als Kinder gebrannt haben.
Ja.
Gab es denn in Ihrer
Kinder ist vielleicht ein bisschen schwierig. Da wollte ich Lokomotivführer werden.
War das so das Ding?
Ja, mein Freund Berthold, dessen Vater war Lokomotivführer. Der war U-Boot-Fahrer und hatte so ein Trauma vom U-Boot, dass er wenn er überhaupt eine Maschine bewegt, in offene, also Sie wissen, die alten Lokomotiven waren ganz offen, da waren Fenster drin, also keine Fenster, sondern nur Öffnungen. Das zog die Luft, weil die Hitze so groß war, dass man ständig Luft brauchte. Und das, da bin ich mal mitgefahren, seitdem war die Beherrschung einer thermodynamischen Maschine, die sich bewegt, fand ich wahnsinnig.
Was hat denn der Lokomotivführer mit dem Philosophen gemeinsam?
Ich glaube, das war eher eine körperliche Erfahrung, die Bändigung der Natur, in Form von Wasser und Feuer und Stahl. Das ist aber nicht das Motiv eines Philosophen, die bändigende Natur, da muss man vielleicht Physiker werden, oder so einen Gestaltungswillen haben. Nein, das war mehr dieses Todeserlebnis im Grunde, bevor mich das Feuer frisst, wie denke ich nach über das Leben, das ich vorher noch ein Leben haben kann, bevor man sozusagen ins Nichts sich auflöst. Das ist im Grunde die Frage nach dem Leben, vor dem Tode. Was ist das Leben vor dem Tode? Wie intensiv muss ich das machen? Was muss ich finden? Das ist aber, das kann man sozusagen niemand anderem vermitteln, wenn er diese Erfahrung nicht gemacht hat. Diese Todeserfahrung, wo man denkt, mein Gott, wofür das alles, wenn ich stirb, wenn ich mich auflöse nachher? Und dann kommt nachher erst dann kommt der Gedanke, ja, dann aber leben. Ich hatte plötzlich eine Vorstellung davon, was es heißt zu leben, aber so eine Art Imperativ. Ich hatte noch keine Erfahrung mit diesem Leben. Ich hatte so ein Imperativ, lebe. Und das ist schon. Und dann muss man auf eine ungeheuer komplexe Art naiv sein.
Was heißt das?
Man muss einfach sagen, so, das will ich, das mache ich, fertig. Gar nicht, also dann muss die Reflexion richtig mal aussetzen. Sondern sie muss jetzt nicht als, oh, ich reflektiere mal darüber, ob es richtig ist, was ich mache, sondern so nach innen mehr als Energie, jetzt mache ich das und alle Reflexionen soll helfen, das zu machen. Also eine Umdrehung der Reflexion als Energie, als energetischen Schub.
Aber was ist denn dann, weil das ist doch häufig das Problem, kenne ich aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, die sind sich halt, manche Menschen sind sich nicht so sicher, dass es das ist. Sie haben diese Philosophie so für sich erlebt.
Ja, das kenne ich. Aber dann mach was anderes. Denn wenn du unsicher bist, raus, was anderes. Wenn du ein Problem nicht lösen kannst, nimmst du ein anderes. Löst doch nicht Probleme, die ihr nicht lösen könnt. Was ist denn das für ein Unsinn? Weil da steckt ja so eine Art Zwang hinter, Determinismus. Ne? Das musst du jetzt schaffen. Nein, be easy. Mach das, was du kannst. Fliege. Kleb nicht an dem Problem, was dich erdet und nicht fliegen lässt, sondern geh woanders hin. Und man plötzlich hat man alle Energie. Ne? Wenn man die Energie verbraucht durch Lösen von Problemen, die nicht lösbar sind, dann erstirbt die Energie in einem. Also geh woanders hin, mach was anderes. Das ist nicht einfach. Ne? Also deswegen muss man immer das Leben als vielfältige Möglichkeit sehen und das andere immer schon als möglich sehen. Wenn man so nicht denkt, dann hat man ja nichts anderes. Dann hat man nur das, wo man klebt und meint, das lösen zu müssen und anderen beweisen zu müssen, dass man das kann. Mein Gott, ne? Wenn ich keinen Sport kann, also ich hatte ja aufgehört, dann brauche ich doch niemanden zu beweisen, dass ich trotzdem sportlich bin. Dann mache ich eben was anderes. Herr Gott, ne? Das in meiner Zeit, ich bin 1969, war Abitur. Ich bin zwar vorher rausgegangen, habe dann Kunst studiert, habe später Abitur nachgemacht, aber die anderen... Alle, die sozusagen so sportangestrengt waren und meinten, da was beweisen zu müssen, die mussten zur Bundeswehr, ne? Zur Strafe. Ne? Und wir anderen alle, wir hatten sozusagen immer Rücken oder Probleme oder irgendwas erfunden, damit wir diesen Mist nicht machen mussten und waren völlig befreit. Ne?
Gibt es denn, wenn Sie so zurückblicken auf diese zahlreichen bunten Stationen in Ihrer Vita, einen roten Faden, den Sie erkennen?
Ja, der rote Faden ist im Grunde dieses, eigentlich weißt du, dass du Philosoph werden wirst. Mit 16. Ne? Davor, die Welt davor ist irgendwie unsortierter. Das heißt, ich hatte immer die Ahnung, das, was du jetzt machst, muss es nicht sein. Ne? Also ich habe, wie gesagt, Kunst studiert. Ne? Also ich bin 4 Wochen vom Abitur ausgestiegen, weil ich in Mathematik und Physik so schlecht war, dass ich nicht hätte bestehen können, das wusste ich. Ne? Bin ausgestiegen mit meinem Freund, der allerdings das Abitur gemacht hat, nach Paris, ein halbes Jahr gammeln. Wir wussten überhaupt nicht, was das ist.
Ja, das mit dem Gammeln, das interessiert mich gleich
auch. Der Gammler ist ja ein bestimmter Typus, ne? Also das ist ein holländisches Wort, der also rumgammeln. Ne? Heute würde man chillen sagen oder so. Ne? Also der einfach dann der Lebens... oder in den 70er Jahren wurde es dann der Hippie, ne? Das war so die Vorform des Hippie. In Holland hieß der Provo, ne, als Provokateur auch noch. Und Gambler hieß, also man macht Haschischhandel. Wir haben Che Guevara-Plakate selbst gedruckt im Siebdruck und in Paris auf den Straßen verkauft. Haben, glaube ich, ab 1-2 Tage mal ein bisschen gearbeitet, Aushilfsjobs. Das war eine wunderschöne Zeit, 2-mal verhaftet von der Polizei, weil wir lange Haare hatten. Paris muss sauberer werden, ne, aber nach einem Tag wieder entlassen und sind dann nach Amsterdam, weil das Haschisch doch billiger war und so, solche Dinge. Ich habe gewartet, ich habe eine Sonderbegabtenbeprüfung beim Kunstakademie Lerchenfeld in Hamburg gemacht, habe gewartet auf die Einnahme und er ist nach Mainz gegangen, auch an die Kunstakademie und dann haben wir 3 Semester Kunst studiert. Ich habe 3 Semester Kunst studiert. Die Welt war voller Rebellion. Wir haben nur Texte diskutiert und nicht gemalt. Und ich wurde unruhig. Keiner war da. Die Professoren kamen nicht, weil es zu viel Rebellion war. Und ich konnte nicht, ich habe zwar zu Hause ein bisschen gemalt, habe auch Bilder verkauft in kleinen Galerien für 100 D-Mark oder sowas. Aber niemand hat mir beigebracht. Ich wollte richtig malen. Ne? Öl malen, alles. Ne? Ich wollte alle Techniken lernen. Es ging nicht. Und dann habe ich mich aus Gründen des Klassenbewusstseins umentschieden. Ich mache jetzt erstmal ein Praktikum, 1 Jahr als Hilfsschlosser bei einem Stahlbaubetrieb, Eggers und Kehrhahn in Hamburg. Habe das auch gemacht, bin aber dann rausgeworfen worden, weil ich mich beim Streik bei den Arbeitern beteiligt habe. Gab es einen Streik, ne? Und ich war gerade in die Arbeitsvorbereitung und ins Angestelltenmilieu aufgehoben worden und musste dann raus. War dann bei der Werft Blohm und Voss auch in der Arbeitsvorbereitung. Nach 6 Wochen hat mich der militärische Abschirmdienst entdeckt und rausgeschmissen, weil ich, ist ja eine Militärfirma, also die bauen ja Militärfregatten und Panzer und sowas bei Blohm und Voss. Und dann habe ich auf dem Kiez in Hamburg-Altona bei Karstadt Motorboot-Motoren, ne? Verkauft. Ne? Also mitten da in der Puff-Szene war ein großer Karstadt und dann verkauft und war so gut, dass die mich sozusagen befördern wollten und dann habe ich aber aufgehört. Na, das war und dann überlegt, mein Gott, es wäre doch gut, wirklich zu studieren. Ne? Und habe mich dann von einem Freund überreden lassen, studiere doch Volkswirtschaft, dann kannst du wenigstens Kommunismus pur studieren, ne? Was nach 5 Sekunden Anschauung daneben war. Und dann dieses, was ich schon erzählte, dann Philosophie und überhaupt habe ich entdeckt die Welt der Universitäten.
Und mit Blick auf den roten Faden hatten Sie das also immer
ja, so? Ja, ich habe also immer im Grunde dieses Moment der Philosophie, das war dann die Lösung. Ich dachte, Mensch, jetzt bist du hier an einem Ort, wo du das ja machen kannst. Ich hatte das vergessen. Also immer wieder im Hintergrund, dass ich dachte, eigentlich bin ich jemand, der diese Dinge doch viel stärker von oben und allgemeiner betrachtet. Als sozusagen operativ, also Maschinenbau ein Semester studiert, das war zu viel Integralrechnung. Ne? Dachte ich, mein Gott, deswegen hast du doch das Abitur verkappt. Wo bist du denn hier? Ne? Und also völlig verirrt habe ich mich. Ne? Also sozusagen den Faden verloren scheinbar. Ne? Aber immer wieder, dann plötzlich ist halt, also man verliert ihn aus der Sicht und dann ist er wieder da. Und dann beginnt er orientieren zu werden. Also das habe ich, und dann natürlich, wie gesagt, ich war dann Assistent bei den Finanzwissenschaftlern, hatte vorher noch drei Jahre war ich in einem Forschungsprojekt bei den Politologen in Hamburg, weil ich hatte über Antike in der Moderne ein Forschungsprojekt mit einem Freund, das war auch spannend, aber wie gesagt, dann wieder eine Assistentenstelle, ein Jahr hatte ich die. Und dann gab es eine Anzeige in der Zeit, Lehrstuhl für Volkswirtschaft und Philosophie in Wittner-Herdecke. Meine Frau hat mir das hingelegt und sagte, das hast du doch studiert. Ich sage, Mensch Gott, dann bewerbe ich mich. Ne? Es war die erste und einzige Bewerbung in meinem Leben und die hat sofort funktioniert. Das ist Wahnsinn, das darf man gar nicht erzählen. Ne? Das darf man gar nicht erzählen. Ne? Aber und ich habe ja auch Glück gehabt. Ne? Also ich hatte ja Konkurrenten. Ich war nicht der Einzige, der sich da beworben hat. Aber sozusagen, ich hatte anscheinend den besten Eindruck gemacht, ne? Und war dann plötzlich Professor für eine Überraschung für alle, für mich, meine Frau, aber auch für alle Kollegen. Ne? Ich habe ja noch schon die Habilitation geschrieben in Hamburg. Und dann stehe ich im Pissoir neben mir Professor Tolke mit noch. Ne? Wir pinkeln gerade da rein und sagt er, na, jetzt sind Sie ja Professor. Ja, sage ich, zu aller Überraschung. Ja, zu meiner auch. Und jetzt brauchen Sie ja nie wieder was schreiben. Wie sage ich, Herr Teugemitt, jetzt geht's los, ne? Sind Sie verrückt? Ne? Sie sind doch jetzt Professor. Sie brauchen doch nie wieder was schreiben. Teugemitt war so einer, der schrieb, er hat immer die Zeitung Die Welt gelesen, die hatte früher einen ganz breiten Rand. Da hat er immer mit kleinen Bleistiften ein paar Sachen geschrieben. Das war das Einzige, was er geschrieben hat. Und dann nur für Festbände für Kollegen. Wenn die dann so 60, 65, 70 war, da hat er einen Beitrag geschrieben. Und dann bin ich zu meinem, dem Scherf, Harald Scherf, dem Bruder des Bremer Bürgermeisters, der bei uns Makroökonom war, wo ich auch promoviert habe, der mich betreute in der Habilitation. Und dann sagte er, Predat, jetzt ist Schluss. Ein deutscher Professor prüft einen deutschen Professor nicht. Mhm. Sie können nicht mehr habilitieren. Ne? Haben Sie selber Schuld, wenn Sie jetzt einen Lehrstuhl haben. Ne? Dann habe ich aber sicherheitshalber ein Habilitationsadäquanzverfahren. Ne? Ich habe also sozusagen, ich hatte ein Buch Hegel als Ökonom geschrieben, das ich eigentlich hätte als Habilitation einreichen können, aber das ging ja nicht mehr. Und dann haben zwei Professoren, die dann von der Universität ausgewählt wurden, das begutachtet als eine Habilitation adäquant. Mhm. Das war damals anscheinend nötig, damit ich den Lehrstuhl, heute könnte man auch ohne Habilitation einen Lehrstuhl kriegen. Ja. Und das hat mich dann zufriedengestellt. Und Herr Hausling, der damalige Vizekanzler der Universität Wittenherdecke, hat mir dann eine Urkunde habilitiert. Ja. Die musste ich zurückgeben, weil die stimmte nicht. Das wäre Betrug gewesen, ne? Aber er hat es nicht verstanden mit der Habilitationsadäquanz. Und dann war ich plötzlich Professor in einer Universität, die ich überhaupt nicht verstanden habe, weshalb es die gab. Und meine Kollegen habe ich immer gewarnt, oh Gott, da musst du Sandalen tragen und Sackleinen. Ne? Das sind ja Anthroposophen, das ist eine Sekte. Ne? Du bist ja Mitglied einer Sekte. Ne? Ich sage, Mensch, aber ich habe nichts gespürt, als ich da war. Ne? Die sind irgendwie anders, ne? Und dann habe ich gemerkt, ja, es gab so ein paar in der Medizin, ne, und in der Kunstwissenschaft, in der Kultur, wie hieß die noch gar nicht, die ist früher Studium Fundamentale, nur, ne, der Bockemüll, das war ein Anthroposoph, ne, und ein, zwei andere auch noch.
Da muss man ja der Vollständigkeit halber erwähnen, dass die Uni Witten 1983 erst den Lehrbetrieb aufgenommen hat. Ja. 1991 sind sie an die Uni. Es ist ja schon mutig, weil
nein,
das ganze Projekt hätte auch scheitern können.
Was heißt mutig? Also das war mir völlig egal. Also ich habe den Lehrstuhl gekriegt. Das war für mich die Trittleiter einen Schritt höher. Ich dachte, wenn ich irgendwo von da aus kann ich besser woanders hinfliegen als aus dem Nichts. Ne? Das war mir das Risiko ist doch spannend. Also in was reinzugehen, was gerade neu ist, was sich erst findet, das ist doch hochlebendig. Das habe ich ja, also mir wurde ja Witten 2000 schon langweilig. Aber ich dachte, mein Gott, immer am selben Ort, das kann doch nicht wahr sein. Und dann habe ich ja mit Stefan Jansen, der bei mir in Herrn Becker promoviert hat, haben wir ja die Universität in Zeppelin, in Friedrichshafen gegründet. Mhm. Nein, ich habe die erste Startup-Universität, also Fachhochschulen gibt es ja mehrere, ne? Aber die erste Startup-Universität, die haben wir gemacht. Er natürlich als Leiter, als Präsident und viel besser organisiert als Wissenschaftsmanager als ich. Aber ich war der erste Professor dort. Ne? Muss ja auch ein Professor dabei sein. Ne? Weil das Ministerium wollte da einen Professor sehen, ne? Mit Lehrstuhl und so. Ne? Dass es auch wissenschaftlich, akademisch legitimiert war. Nein, nein. Und jetzt bin ich im wissenschaftlichen Beirat, im akademischen Beirat der Code University in Berlin. Ne? Ich finde solche Sachen, die ersten 5 Jahre sind immer spannend. Ne? Da ist das reine Leben. Ne? Und danach beginnen die Mühen der Ebenen natürlich. Ne? Und dann bin ich wieder mit der Verlockung, hier Präsident zu werden, zurückgekommen. Ne? Ich bin gern zurückgekommen, ne? Weil das ist schon ein lebendiger Laden mit all seinen Schwierigkeiten, Entwicklungen und auch Versandungen, ne? die im Laufe eines langen Lebens natürlich kommen. Ne? Aber trotzdem, jetzt bin ich zu alt. Ich habe versucht, mit anderen Leuten, die ich jetzt nicht nenne, weil das unbillig wäre, noch eine eigene Universität zu gründen. Ne? Die im Grunde nach dem Muster, wie ich in Hamburg studiert habe, nämlich Universität, kein Fach. Mhm. Universität mit verschiedenen Fächern. Man holt gute Leute oder sehr gute Leute, von mir aus Biologen, Ökonomen, Literaturwissenschaftler, Soziologen, Philosophen. Und ich hatte dort 3, 4 schon an der Hand. Die sagten, Fridat, wenn Sie das hinkriegen, wir kommen. Egal, wie staatlich anerkannt das ist oder nicht. Aber ich will mal eigentlich nochmal eine lebendige Phase haben. Und ich will Studenten haben, die nur deswegen kommen, weil sie überzeugt sind, dass sie hier sich selbst finden und die Wissenschaft finden können.
Woran ist es gescheitert?
Am Geld. Ganz einfach. Der Millionär, also es ist mit jemandem, der hatte Kontakt zu einem Milliardär. Wir hatten auch schon in Berlin die alte Post anvisiert, da Räume zu haben, ne, nahe der Hackeschen Höfe. Aber er hat irgendwie dann gesagt, nein, das will er doch nicht. Die brauchen schon mal so 5 bis 10 Millionen, um richtig anfangen zu können. Ne? Weil auch vernünftige Gehälter zu zahlen, eine gewisse Sicherheit zu geben und so weiter.
Aber wäre so ein Konzept überhaupt umsetzbar in Zeiten von Bologna und...
Ja, gerade wegen Bologna, dass man sagt, wir machen jetzt alles anders. Wir wollten auch notfalls gar keine hochschulrechtliche Anerkennung, sondern die Qualität sollte so hochwertig sein, dass das Zertifikat die Leute befähigt, überall unterzukommen. Natürlich nicht überall. Na, viele würden sagen, das ist ja gar kein richtiger Abschluss. Aber andere würden sagen, ja, weil sie das gewagt haben allein, deswegen stelle ich sie ein. Mhm. Das hätte ich gerne gemacht.
Das war doch ursprünglich doch auch die Mission von Witten-Herdecke, oder nicht?
Nee, nicht ohne Zertifikat. Wir waren immer hochschulrechtlich schon eingebunden. Das war keine freie Schule, ne? Keine Free School. Ne?
Aber inhaltlich, diese Freiheit zu ermöglichen. Inhaltlich,
ja. Ich erinnere mich noch, damals war Herr Kappler Dekan, als ich hier Professor wurde 1991. Und ich sage, wie sieht das denn so prüfungsrechtlich, hochschulrechtlich aus? Ach, sagt er, da haben wir einen genialen Coup gemacht. Wir haben die Rahmenordnung einfach als Hochschulordnung genommen. Also wir haben einfach so die 5 Seiten oder die 3 Seiten, wo die ganzen Rahmenordnungen sind. Das ist unsere Hochschulordnung. Wir haben nichts ausgearbeitet. Ne? Okay. Da haben wir Freiheiten gehabt. Und das hat das Ministerium damals akzeptiert.
Das gibt's aber so heute ja nicht mehr. Ne?
Das ist ja, das liegt mehr. Aber auch an der Dummheit der Kollegen, dass sie meinten, jetzt eine ordentliche Ordnung zu machen. Ne? Hm. Man hätte es vielleicht durchfechten können. Ne? Man hätte es durchfechten können. Aber die Leute waren zu ängstlich, die danach kamen. Ne? Also Herr Kappler war ja auch bayerischer Anarchist. Ne? Also ein konservativer, war CSU-Mitglied, aber gleichzeitig Anarchist. Und hatte gesagt, BWL, das bin ich. Und hat nur 7 Assistenten eingestellt und keinen einzelnen Lehrstuhl mehr zugelassen. Das ist natürlich auch schon heftig. Ne? Und er sagt, so, jetzt BWL. Sie wollen BWL studieren. Ja, dann machen Sie es mal. In 4 Wochen sehen wir uns wieder. Ja, dann mussten sie alle gucken, was ist BWL, ne, und so. Dann haben sie alle Sachen, Lehrbücher sich angeguckt und guckt, also sozusagen Schemata entwickelt, was kann das sein. Und nach 4 Wochen sagt er, sehen Sie, Eigentlich, darüber müssen wir uns ja nicht unterhalten. Das können Sie so lernen. Legen Sie sich das Lehrbuch aufs Klo, gucken Sie jeden Abend eine Stunde rein, ne, das Zeug. Ne? Ich habe selbst ein Lehrbuch geschrieben, können Sie benutzen, können Sie andere, das ist völlig egal, steht überall das Gleiche drin. Und wir machen jetzt, Bourdieu, die feinen Unterschiede. So, das war der BWL. Ne? Das heißt, er hat reingearbeitet in, wie erkennen wir Gesellschaft, wie interagieren die Leute, was sind Schichten, was sind Karrieren und so weiter. Ne? Und dann von da aus, das ist, also es war wahnsinnig in einer Spannung, ne, die natürlich zwischendurch haben sie auch Controlling und sonst was gemacht. Ne. Dazu haben sie aber Leute aus der Praxis geholt, ne, die dann diese Sachen, ne, also bloß kein Professor, ne, der nie in der Praxis gestanden hat. Ne. Und das war ein Milieu, wo ich dachte, verrückt, aber da kann ich leben. Darin kann ich leben, ne, und kann meine Sachen machen. Bei der VWL gab es schon ein paar mehr Leute. Ne.
Was ist denn der Auftrag einer Universität, Ihrer Meinung nach?
Der Auftrag einer Universität ist, diejenigen, die nachdenken wollen über die Welt, um daraus Urteilsfähigkeit zu gewinnen, auszubilden oder zu bilden. Das bedeutet, hat mehrere Implikationen. Erstens, nicht jeder geht an die Universität, sondern man muss im Grunde diesen Willen haben. Den muss man zeigen. Wenn man den nicht zeigt, dann braucht man gar nicht an die Universität zu gehen. Es geht doch nicht darum, ein Zertifikat zu haben. Es nützt doch nichts, wenn man nichts verstanden hat von der Welt. Ja, und das Zweite ist, die Art und Weise des Unterrichts kann nicht so laufen wie heute, wo die Leute wie kleine Wissenschaftler ausgebildet werden, die sie alle nicht werden. Mhm. Warum sollen Leute wie Wissenschaftler ausgebildet werden, obwohl sie ganz andere Dinge brauchen? Sie brauchen eine Weltoffenheit, sie brauchen einen Blick auf die Welt, sie müssen viele Phänomene interpretieren können, Zusammenhänge identifizieren können, Strukturen identifizieren können, wahrnehmen auf, und Zusammenhänge herstellen können, wo sie noch gar nicht hergestellt werden, also Urteilsfähigkeit. Wir müssen im Grunde das, was Kant in der Kritik der Urteilskraft entwickelt hat, urteilsfähig werden. Das weiß man gar nicht, wenn man Kant nicht kennt. Die Kritik der Urteilskraft ist gleichzeitig eine Ästhetik. Das heißt, man muss sozusagen empfinden, ja? Empfindungen in Form bringen und so weiter. Das ist, glaube ich, die Qualität und nicht rational kalkulieren oder rechnen. Das machen heute Algorithmen, dazu sind sie doch gut. Dann sagt man, Alexa, rechne mal. Ich habe keine Lust. Ich sehe aber da was. Den Zusammenhang kann Alexa nie erfassen, weil sie ja nur rechnet. Aber wie kann man so eine Kompetenz, sowas, so etwas ausbilden? Und die Universität macht das nicht spezifisch für Fächer, sondern eigentlich, also dass sie schon wieder Fachwissenschaft ist, ist schon wieder zu eng. Eigentlich müsste man universal, die Weltwahrnehmung in den verschiedenen Facetten üben. Und dann auch das einzige Mal im Leben tiefes Nachdenken. Das hat man, die Chance und die Zeit hat man nie wieder im Leben. Ich nenne das immer Tiefenbohrung. Ne? Also einerseits die Navigation ausspannen und die Tiefenbohrung. Und diese beiden Prozesse über 5 Jahre, ne, machen. Dass Bologna heute 3 Jahre im Grunde meint, das wäre schon ein Studium. Also es ist viel zu wenig Zeit. Man entdeckt erst nach 2 Jahren, was es heißt zu studieren. Da muss man schon wieder aufhören. Und dann einen Master machen. Ein Master ist ganz anders gedacht. Erstmal 5 bis 7 Jahre arbeiten und dann darf man erst weiter studieren. Ne? Heute ist es so im Grunde, dass man sagt, naja gut, wir haben das Diplom aufgegeben, die 5 Jahre. Jetzt machen wir Bachelor und dann gleich einen Master. Also haben wir schon wieder das Diplom mit 5 Jahren. Ja. Nur dummerweise macht man den Master dann woanders. Das heißt, man verdattelt die Zeit mit dem Reinkommen in das andere Denkmilieu. Man verliert 1-2 Jahre. Alles verrückt, alles nicht durchdacht und ist nicht zielführend im Hinblick auf die Qualität eines Studiums, im Hinblick auf das Erringen und das Arbeiten an der Urteilskraft. Die Leute haben viel Wissen, das sie dann wie immer nach den Prüfungen verlieren. Ne? Die Halbwertszeit des Wissens ist dann ganz knapp, ganz, ganz gering. Und das Wissen kann man in der Praxis nicht anwenden, deswegen müssen die Firmen, alle Leute, die aus der Universität kommen, alle wieder anlernen. Umgekehrt kann man aber nicht so tun, als ob die Universität das lehrt, was in den Firmen gebraucht wird. Weil in der Universität sind keine Leute aus Firmen. Die können das gar nicht. Kein Professor kann eine Firma simulieren. Also intellektuell vielleicht, ne? Aber nicht in diesem existenziellen Sinne da drin zu sein in so einem Körper und sich darin mit verschiedenen Interaktionen, Schwierigkeiten, Lösungen, und Störungen zu bewegen. Ne? Deswegen finde ich es richtig, dass Universitäten eine Zwischenebene einführen, nämlich statt das Seminar oder die Vorlesung, die ich auch nicht schlecht halte, wenn sie gut gemacht ist, wenn man einen großen Gedankengang mal nachvollziehen kann, aber dass sie wesentlich nicht nur das Seminar, die Vorlesung ist, sondern projektorientiert. team- und projektorientiert. Das heißt, dass man zusammen arbeitet im Hinblick auf Lösungen, die eigentlich unwahrscheinlich sind, von denen man noch keine Ahnung hat, wie das geht, und sich im Grunde das Studieren erweitert sich dann darauf, das zu lernen in dem Projekt. Also sich sozusagen alles anzueignen, was man braucht, damit man im Projekt. Das Projekt simuliert eigentlich eine Organisation, ist aber eine eigene Form von Organisation. Das kann aber die Universität machen. Man kann ja auch mit Firmen dann zusammenarbeiten oder mit dem Staat oder mit Verbänden oder weiß ich was. Aber dieses Moment könnte Universität lebendig machen. Es wäre illusorisch zu glauben, dass man das lernt, was man nachher braucht. Ne, aber deswegen ist es viel besser, eben eine Ebene höher, diese Kompetenzen sich zu bewegen, ne, in der Welt zu bewegen, urteilsfähig zu werden und in dieser Ambivalenz von Wahrscheinlichkeit und Möglichkeit sich zu bewegen, ohne sich zu stark, zu dogmatisch festzulegen. Ne, wer denn nur auf seine Erfahrung pocht, also das, was er aus der Vergangenheit kennt, kann die Zukunft nicht gestalten. Mhm. Ne, weil die ist different. Die ist ja viel zu beweglich, viel zu volatil. Ne. Und das zu lernen, das wäre eine Universität. Deswegen muss Ihre Frage sozusagen während der Antwort geändert werden. Was ist die Universität? Ist was anderes als was soll sie sein? Ne? Wir sind gerade in einem Umbruch und Privatuniversitäten könnten eigentlich diesen Umbruch schneller bewältigen als andere, sind aber eigentlich zu ängstlich, weil sie denken, oh, lass uns nicht zu sehr entfernen von den anderen, weil dann sind unsere Studenten vielleicht minder bemittelt oder so. Nein, umgekehrt wäre es. Dass man einfach sagt, was interessiert uns die staatlichen Hochschulen? Wir machen, was wir glauben, was relevant ist. Und Witten hat eigentlich diesen Impuls gehabt, aber den muss es wieder gewinnen.
Welche Berechtigung hat denn dann in Zeiten der Akademisierung überhaupt nebenberufliches Studieren?
Nebenberufliches Studieren ist im Grunde ein Zeichen der Unsicherheit. Ich möchte einerseits eben gucken, dass ich im Beruf eigentlich dabei bin, also nicht rausfalle. Ich weiß gar nicht, ob ich wieder reinkomme, wenn ich rausgehe. Und gleichzeitig möchte ich aber auch sozusagen studieren. Aber wenn man nebenberuflich studiert, studiert man ja nebenberuflich, also gar nicht intensiv. Ja. Und man kann sich überhaupt nicht auf das einlassen, was ich alles denke, was sozusagen zur Ausbildung einer freien, riskanten, risikogewohnten Urteilskraft braucht, weil man selber ja gerade das Risiko nicht eingeht, wenn man nebenberuflich studiert. Das heißt, man selber ist ja existenziell genau nicht in dem Modus, ich lasse mich auf ein Risiko ein, sondern ich möchte beides sicher haben. Und deswegen finde ich das, also das setzt natürlich voraus, um so zu studieren, dass man Finanzierung hat. Ne? Weil manchmal studiert man nebenberuflich, weil man sonst kein Geld hat. Aber da gibt es Finanzierungsmöglichkeiten. Da muss man sich einfach auch riskant mal auf Schulden einlassen. Weil man gut ist und weiß, dass man später das sowieso alles wieder kriegt. Also es sind alles Zeichen von Risikoarmut. Eher. Ich will niemanden persönlich treten, weil manche Motive sind sehr ehrenhaft, auch nebenberuflich zu studieren. Und sind auch sehr heftig. Meist geht die Ehe kaputt, die Freundin läuft weg oder der Freund, weil man das nicht aushält, das ganze Wochenende und die Abende immer wieder für die Universität aufzuenden. Also das ist eigentlich zu hart auch. Eigentlich zu hart. Man sollte lieber eine Epoche beenden, Arbeit, ne, eine Finanzierung besorgen, auch wenn sie schwach ist, ein Stipendium, ist dann vielleicht viel weniger Geld, als man früher hatte, aber das muss man eingehen. Und dann intensiv studieren und dann wieder in die Arbeit zu gehen. Ne.
Und was bedeutet Fachhochschule für Sie?
Eigentlich interessant. Also normalerweise guckt einer von der Universität eher bemitleidend auf die Fachhochschule. Fachhochschule, sagen wir es mal etwas flapsig, hat was. Also ich finde, sie sollte nicht so diskreditiert werden, weil wenn sie gute Leute aus der Praxis, man muss ja 5 Jahre irgendwas gemacht haben in der Praxis, nimmt, sind die, haben die alle einen Vorteil gegenüber Professoren, die nicht aus der Praxis kommen und können sozusagen praxisnäher Konzepte machen. Die Theorien sind teilweise ein bisschen flach. Ne? Also die Leute lernen schematisches Zeug auswendig aus schlechten Lehrbüchern oder sowas. Ich würde gerne sozusagen, dass das Moment der eigenen Projektarbeit, also das sich selbst erarbeiten von Theorien und Konzepten, mit eine größere Rolle spielen sollte. Aber sie sind näher dran. Ich finde, dass wir sowieso in den Bereichen Wirtschaft, also Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Jura, Medizin, das sind ja alles Praxiswissenschaften. Da muss man diesen abstrakten wissenschaftlichen Anteil kann man ruhig runterfahren. Das ist vielleicht anders als bei der Mathematik und Physik und Biologie. Und sollte sozusagen stärker projekthaft Welt gestalten. Man muss, also im Grunde müssen das Design Schools werden. Gestaltungsschulen. Da könnten sich Universitäten auch eine Scheibe abschneiden. Ich habe auch kein Problem, wenn eine Universität Teile der Lehre in einer Fachhochschule machen lässt. Wenn sie diese Design Quality haben, dann müssen sie selber ihre Professoren nicht in der Richtung treiben, die sie gar nicht können. Warum sagen wir da nicht eine Kooperation? Ne? Und Mittenherdecke hat mit 2, 3 Fachhochschulen in der Umgebung Verträge, wo teilweise das Grundstudium gemacht wird. Und wir gewissermaßen in die Advanced Theories, in die elaborierteren Teile gehen. Ne? Why not? Ne? Sie sehen, was für Spielräume man hat, die kein Mensch ergreift. Ne? Oder viel zu wenig ergriffen werden.
Woran liegt das denn, dass das nicht ergriffen wird?
Weil Ausbildung im Grunde kein Thema ist in Deutschland. Man meint, mein Gott, wenn die Leute genug Wissen und Informationen haben und ein Zertifikat, dann wäre das schon. Wir haben über Qualität der Ausbildung reden wir nicht. Wir reden über Excellence. Excellence heißt, so viel Journal-Artikel in A- und B-Journals, wie es geht. Aber es hat doch nichts mit der Ausbildung der jungen Leute zu tun. Das ist sozusagen im Grunde nur Karriereoptionen für Wissenschaftler. Ja, und die Lehre wird so wenig geachtet. Und dann denkt man, ja, das machen wir denn elektronisch. Ne? Aber dann sitzen alle, verstehen nichts. Ne? Dieses ganze Verstehensprozesse sind immer kommunikative pädagogische Prozesse und nicht sozusagen, dass ich irgendwie mit dem Bildschirm mich unterhalte und Fragen beantworte, ne? Und auswendig lerne. Also da sind wir noch unklar. Ne? Einfach unklar. Ich glaube nicht, dass es dass das sozusagen in so einer Verblödung anhält wie jetzt. Aber momentan sind wir noch unklar und trauen uns nicht, daraus Qualitäten zu machen.
Gibt es andere Länder, in denen das anders
ist? Ja, wird zumindest experimentell, wird stärker. Ne? Die skandinavischen Länder, teilweise auch in den USA, aber nur in den sehr hochwertigen, ne? Bereichen. Aber England auch schlecht, Frankreich auch schlecht, ne? Viel zu traditionell. Die Engländer sparen überall und sind nicht gut aufgestellt. Also wir sind in einer Umbruchschwelle, insbesondere bei der Digital Transformation jetzt, wo wir mit gucken müssen, wie wir tatsächlich mit Artificial Intelligence und diesen ganzen Informationssystemen vernünftig verknüpft Ausbildung machen. Natürlich kann eine ganze Menge dort gemacht werden. Also alle Routine-Ausbildung, Controlling, Rechnungswesen, Bilanz, warum soll man das nicht sozusagen über Computer lernen? Ne? Aber die anderen Dinge müssen gewissermaßen intensiver gemacht werden. Ne? Die gehen nur im Gespräch, nur im Seminar. Und das Seminar braucht eine ganz andere Vorbereitung, ne? Dass man sagt, so lest erstmal 5 Bücher, bevor wir überhaupt zugelassen werden ins Seminar. Und ihr müsst gewissermaßen die Sachen alle aus dem Stand vortragen können, also euch selbst schon mal Gedanken gemacht haben. Und dann beginnen wir gemeinsam nachzudenken. Ne? Das heißt, da kann man schon, ne? Also so wie das klassisch in Cambridge, Oxford eigentlich gemacht wird, ne? Wo man sozusagen jede Woche ein paar Bücher lesen muss, ne? Und die zusammenfassen muss. Ne? So, also das trainiert, ne? Ganz anders. Man muss es vielleicht nicht so extrem machen und man muss viel mehr, aber auch, also es kommt auf das Verstehen an, nicht auf das Lernen. Das Lernen ist die Voraussetzung für Verstehen, aber letztendlich hast du es dann eigentlich verstanden und dann, wie hast du es verstanden? Und dann hat der eine es ja anders als der andere verstanden und dann beginnt überhaupt erst der Raum des gemeinsamen Nachdenkens. Nachdenken, das ist also Vordenken und Nachdenken, das ist zu lernen. Das ist der alte Traum der Universität.
Ich würde das Reflexionsfähigkeit nennen.
Ja, why not?
Wie viel Prozent Talent und wie viel Prozent Training steckt denn in dieser Kompetenz?
Training ist immer sozusagen, dass man mit seinen geistigen Gaben umzugehen lernt. Das ist wichtig, deswegen braucht man Universität. Also es reicht nicht, wenn man ein Buch liest und dann hat man's. Sondern man muss sozusagen auch die ganzen Fragen, die man hat und alles, was man nicht versteht, das muss ja erörtert werden. Gerade das, was man nicht versteht, ist das Wichtigste. Und dann muss man verstehen, dass man trotzdem noch vieles nicht verstanden hat und dass das gut ist, dass es da noch was gibt, an dem man weiterarbeiten kann. Also wieder, wo Möglichkeiten der Interpretation sind, die man jetzt gerade nicht drauf hat. Und dass man das schätzt und jetzt nicht so tut, also das ist es, abgehakt, Wissen als Basis und auf der Basis wird jetzt gearbeitet. Nein, in einem anderen Kontext ändert sich genau das, was man bisher meinte, als Wissen festgelegt zu haben, im Hinblick auf das, was anderes möglich ist. Und das muss man können. Das muss man trainieren. Diese Art von Denken muss man trainieren, weil sie ist nicht alltäglich. Man kann sie nicht aus dem Alltag mitnehmen. Da sind besondere Denktrainings. Und da muss man natürlich eine gewisse Intelligenz haben. Die Intelligenz muss Voraussetzung sein. Die kann man in der Universität nicht beibringen. Aber die soziale Intelligenz, damit gemeinsam mit anderen umzugehen, in Hinblick auf Kooperation, Team und Projektwelten, das kann die Universität und die Fachhochschule. Da würde ich sie beide sozusagen... Die Universität bildet natürlich letztendlich auch noch Wissenschaftler aus, aber von 1000 Studenten sind es vielleicht 10 oder 15. Ne? Man kann doch nicht die ganze Ausbildung auf 15 Leute hin machen und die anderen fallen alle runter nachher in der Praxis. Ne? Das geht alles nicht. Das ist nicht durchdacht. Und trotzdem muss auch diese Praxistheorie hochwertig sein. Ne? Und nicht einfach so, ach, das kann jeder, wenn er sich mal ein bisschen drauf einlässt. Ne? Nein. Man muss viel Erfahrung haben, also viel gesehen haben, man muss Unterschiedlichkeiten bewerten können. Ständig Unterscheidungen machen, Differenzen. Naja.
Das steigert natürlich auch die Anforderungen an die Lehrkräfte.
Ich denke, dafür werden sie auch bezahlt. Ne? Also ich habe manchmal das, jetzt ein sehr subjektives Gefühl, was ich mit 68 Jahren und viel Erfahrung akademisch vielleicht sein darf, ich schätze, dass ungefähr 50% der Kollegen entlassen werden könnten, ohne dass die Universität einen Schaden hätte. Aber die Leute richten sich, wie gesagt eben, wie jemand sagt, wer mit 45 nicht sozusagen das Wichtigste geschrieben hat, der ist sowieso kein guter Professor. Was für mich heißt, nach 45 passiert nichts mehr, auch im Kopf nicht mehr. Ne? Das geht doch alles gar nicht. Gerade wenn auch die Wissenstatbestände sich so schnell ändern, dann müssen Leute, wenn sie bis 65 an der Uni sind, ständig neu lernen. Ein Professor kann doch nicht auf das, was er mal früher gemacht hat, zurückgreifen. Das ist ja wie bei den Ärzten, wo man im Grunde ja nach 5 Jahren, damit die Approbation hält, sozusagen aufladen muss. Mhm. Professoren doch genauso. Ne? Aber das wird nicht kontrolliert. Und viele Kollegen lehnen sich zurück auf das, was sie promoviert, habilitiert haben und wieder keulen das gleiche Zeug an die armen Studenten, die damit im Grunde nur belastet werden, aber nicht für die Welt geöffnet werden. Da sich eigentlich mehr amerikanische Verhältnisse, dass der Dean eben auch Leute entlassen kann, weil sie nicht mehr gut sind, ne, einzuführen, das, also raus aus der Beamtenschaft, ne, das wäre eine Belebung des Corpus Universitaris, also des Lehrkörpers. Mhm.
Ist die Digitalisierung in dem Zusammenhang eine Chance oder ein Risiko?
Das wissen wir nicht, aber sagen wir so, die Digitalisierung kommt, ob wir es wollen oder nicht. Weil sie ist so mächtig, also weil sie alle Bereiche ergreift. Also können wir nur uns entscheiden, es zu gestalten. Fertig. Es gibt da gar keine Diskussion. Ne? Wir müssen es gestalten. Ob ich es bin mit 68 Jahren, natürlich nicht. Aber die ganzen jungen Leute, ne? die 30, 40, 50-Jährigen, müssen sich damit auseinandersetzen und haben keine andere Chance, als zu gestalten. Man kann doch nicht sagen, oh, ist ein Risiko, machen wir nicht. Ne? Dann macht's der Nächste. Ne? Wir sind ja so im Wettbewerb demnächst, da kann man gar nicht lange drüber diskutieren. Man muss sich darauf einlassen, man muss eigentlich einen Begriff davon kriegen. Ne? Also so im Sinne der Weiterbildung der Ärzte, ne? Jeder deutsche Professor muss im Grunde jetzt eine Digitalisierungsausbildung für sein Fach kriegen. Ne? Das heißt, er muss nicht programmieren lernen, ne? Aber er muss wissen, was es heißt, ne? Mit Daten umzugehen. Und wo es Sinn macht und wo es nicht Sinn macht. Ne? Digitalisierung ist ja nichts anderes, als große Datenmassen nach Mustern abgesucht werden, um daraus Entscheidungen zu machen. Punkt. Alle Prozesse, in denen das nicht so ist, sind nicht zu digitalisieren. Da bleiben eine Menge Prozesse übrig.
Welche sind das denn nicht?
Ja, das ist ganz einfach. Also wenn ein Algorithmus was zusammenfassen Muster macht, dann ist letztendlich zu entscheiden, passt das in die Situation, passt das in die Konstellation oder nicht. Das heißt letztendlich immer eine hermeneutische Operation der Bestimmung. Verstehe ich das? Will ich das? Soll das sein oder nicht? Also letztendlich sind wir immer die Urteilsinstanz. Außer wir tun so, als ob die Algorithmen das selber lösen sollten. Aber dann haben wir selber Schuld. Wenn wir diese finale, wichtige Phase der Verstehenseinschätzung, was bedeuten die Daten eigentlich und wofür sollen sie verwendet werden und sind sie überhaupt die richtigen, sollten nicht ganz andere erstellt werden. Wenn wir diese Position aufgeben, dann haben wir selber Schuld und dürfen uns nicht ärgern, wenn die Algorithmen für uns etwas gegen uns entscheiden.
Aber ist das nicht die logische Konsequenz aus der Digitalisierung? Nee. Also vor ein paar Tagen hat Google ihre neueste selbstfahrende Taxiflotte vorgestellt, also komplett vollautomatisiert selbstfahrend. Geben wir da nicht diese Urteilsfähigkeit schon ab?
Ja, das läuft ja unter Komfort, ne? Steigerung des Komforts, ne? Also sozusagen Entlastung, kognitive Entlastung, ne? Sie haben recht, viele Bereiche der kognitiven Entlastung wollen wir, weil wir sind denn wirklich entlastet. Warum soll ich ein Auto steuern? Hm. Ne? Also ich habe kein Geld für einen Fahrer, ich würde gerne einen Fahrer haben. Jetzt kriege ich den Fahrer, jetzt kriege ich den demokratischen Fahrer. Ne? Weil den kann ich nämlich weiter lesen oder Fernsehen oder sowas. Warum soll ich denn ein Auto steuern? Ne? Auf Risiko hin, dass ich jemanden anfahre, ne? Obwohl ich gar kein Fahrer bin. Ne? Ich habe gar nicht gelernt zu fahren. Ne? Also das finde ich eine richtige Entlastung. Ne? Aber man muss aufpassen, wo man sich entlastet. Ne? Das meine ich mit der Gestaltung. Es gibt ja auch Bereiche, wo wir uns gar nicht entlasten wollen, sondern die Belastung, also unsere eigene Entscheidung und Urteilsfähigkeit behalten wollen. Und das muss man gesellschaftlich auch genauer diskutieren. Aber ich glaube, wir kommen langsam in so einen Zustand der gesellschaftlichen Überlegung. Was wollen wir damit anfangen, was nicht? Aber mit dem Auto habe ich überhaupt kein Problem. Mhm. Weil natürlich werden auch mit automatisierten Autos Leute angefahren. Aber im Verhältnis zu dem, dass die nicht automatisierten, wenn ich als Idiot da am Steuer sitze, wir fahren viel, viel, viel mehr Leute tot, als je automatisierte Autos totfahren werden. Mhm. Also das muss man die Risiken sozusagen abwägen. Ne? Muss man eben da muss man jetzt eine Musteranalyse machen, ne? Und kann nicht mit subjektiver Erfahrung kommen, ne? Oder subjektiven Vorstellungen, wie ich meine, wie das sein soll. Ne? Das geht nicht mehr. Ne? Wir müssen uns jetzt schon sozusagen darauf einlassen, mit diesen Systemen zu kommunizieren und auch ihren Antworten wahrzunehmen, ernst zu nehmen oder uns absichtlich gegen sie zu entscheiden. Mhm. Das müssen wir lernen. Das ist ein anderer Umgang. Das ist ein anderer Umgang, eine andere Kommunikationsweise, weil das ist eben jetzt sozusagen Akteure und Dinge. Und der Computer ist Teil der Kommunikation und nicht nur ein Objekt der Kommunikation. Und wir müssen jetzt lernen, mit Automaten zu reden. Das ist eine andere Gesellschaft. Da spielen plötzlich ganz andere Typen mit in der Gesellschaft, die bisher nie existierten. Mhm. Außer ganz früher, wo nämlich die Geister und die Götter mitspielten. Tun Sie mal die Analogie, dass die Automaten sind Geister und Götter, die jetzt plötzlich im Leben stehen und mit uns kommunizieren. Ja, und dann sind wir wieder in vormodernen Gesellschaften, in der Hypermoderne. Das ist interessant, da kann man dann nachdenken. Da hat man plötzlich auch sogar geschichtliche Muster der Kommunikation. Mal sehen, wie kann man die übertragen, wie kann man sie nicht übertragen. Spannend.
Ich wechsle das Thema. Was würden Sie einem jungen Menschen raten, der nicht weiß, was er studieren soll?
Will er überhaupt studieren? Ist nicht Tischlerei besser für ihn? Das heißt, erstmal prüfen, was kann ich? Also wo bin ich gut? Ich bin jemand, der kann im Computer selber alles ändern und schrauben. Ich habe Spaß am Tischlern. Oder ich habe das Gefühl, dass ich Spaß hätte am Tischlern. Probieren. Ein Praktikum in der Tischlerei. Ein Praktikum bei einem Computerreparateur. Oder Elektroniker, Elektronik. Also bevor man sozusagen in diese allgemeine Überlegung, ich muss studieren, geht, das Handwerk wird ganz toll werden, weil es wird so knapp, dass die Nachfrage so hoch ist, dass man richtig verdienen kann. Während man in dem Überschuss der Akademiker sinken die Preise und die Löhne. Mhm. Also wenn man von der Seite rangeht, Handwerk, ganz genau nachdenken. Und wenn man dann meint, oh nee, mit den Händen kann ich es doch nicht so gut, ich bin doch immer der sozusagen im Kopf Lust hat, Dinge nachzudenken, soll man erstmal sozusagen im Grunde überlegen, wofür habe ich eigentlich Lust nachzudenken. Also ich würde sagen, in dem Bereich lies mal 2-3 relevante Bücher, um zu sehen, ob du wirklich das ein spannendes Thema findest, bevor man abstrakt sich entscheidet, irgendwie was zu studieren. Die Beratungen sind alle, kann man vergessen, ne? Die gehen danach, also nach Noten oder nach dem Eindruck von einer Viertelstunde, das reicht alles nicht. Und wenn man dann meint, ich bin eigentlich Biologe oder ich finde eigentlich Astrophysik gut, ja, dann geht hin, besucht die Universitäten, treibt euch eine Woche rum, redet mit allen. Ne? Kriegt die Atmosphäre mit, ne? Redet mit Leuten, die in der Forschung stehen, in der Lehre stehen. Kann man doch alles machen. Man muss proaktiv ran. Man kann nicht einfach durch, ich blätter mal im Katalog oder so. Ne? Dadurch kriegt man nichts. Oder Websites oder so. Also ich finde, man sollte auf die Suche gehen, ne? Und auch ein bisschen Lebensenergie, also 1-2 Wochen, ne? Dann fährt man eben nicht in Urlaub, sondern 2 Wochen Universitäten, Deutschland, Europa. Und jeden Tag eine andere oder jeden zweiten Tag eine andere. Am besten während des Semesters, damit man Leute trifft. Ne? So, ganz praktisch herangehen.
Stellen wir uns vor, der Student begibt sich auf die Suche, beginnt etwas zu studieren und stellt fest, er studiert das Falsche.
Ja,
welche Erfahrung
wechseln.
Würden Sie mit ihm aufnehmen?
Wechseln.
Sofort wechseln oder?
Ja, nein. Also nein. Nicht zu Ende machen, sondern erstmal gucken, also ich studiere falsch. A, wenn ich das weiß, dann weiß ich, ich will aufhören. B, was will ich dann machen? Also jetzt wieder suchen. Ne? Und dann gucken, bevor man aufhört bei dem anderen, sich bei einem anderen meldet, was kann ich eventuell anrechnen lassen? Ne? Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ne? Dann hat man sich eben geirrt. Ne? Dann hat man eben einmal im Leben, jetzt macht man eine richtige Entscheidung, eine existenzielle Entscheidung, ne? Und wirft sich auf ein Gebiet, von dem man meint, das ist es. Ne? Also man muss jetzt den roten Faden finden, an dem man vielleicht selber immer schon sich falsch aufgewickelt hat. Und dann wechseln. Ne? Also das ist doch verrückt, also sozusagen aus eingebildeter Notwendigkeit irgendwas zu Ende zu machen, was einen nicht interessiert. Ne? Mhm. Weil dann wird man nie ein Verständnis für die Sachen und dann wird auch ein Beruf nachher nicht gut. Das ist ja tödlich. Nein. Lieber einmal vor sich eingestehen, dass man einen Fehler gemacht hat, um eine gute Entscheidung zu machen. Das heißt nämlich, sich einzugestehen, dass man eine schlechte Entscheidung gemacht hat, ne? In der man nicht genau sozusagen auf sich gehört hat, was es ist. Ne? Oder vielleicht auf die Eltern nur gehört hat, die aber ganz schlechte Berater sind, ne? Weil die ihre Wunschträume realisiert wollen, die sie selber nicht realisiert haben. Ne? Das ist die schlimmste Beratung, die man haben kann. Nein, da muss man sich von Eltern und sonst wie trennen, nur was mit den Großeltern verhandeln, dass die das Studium finanzieren, aber nicht die Eltern. Ne? Ne? Weil die Erbschaft, nachher braucht man sie ja nicht, ne? Jetzt schon. Ne? Vorgezogene Erbschaften, ne? Das ist doch das Beste. Auch für jeden Start-up. Ne? Warum geht man zur Bank? Ne? Nein, ich erbe so und so viel, gib mir jetzt auch 100.000. Ne? Dann kann ich jetzt was mit anfangen. Ne? Später habe ich ja selbst Geld, da brauche ich doch keine Erbschaft. Ne?
Stichwort Start-up, Sie haben ja im Laufe der Jahre sicherlich viele Gründer erlebt.
Ja.
Was würden Sie denn einem jungen Menschen empfehlen, der in einem festen Job ist, aber das Gefühl hat und ihn das Gefühl auch nicht loslässt, ja, ich will mich selbstständig machen?
Ja, das kann man schlecht vorbereiten. Also man kann natürlich vorbereiten, dass man einen Businessplan schreibt, dass man guckt, dass man Leute gewinnt, mit denen man das zusammen machen will, dass man guckt, wer könnte das finanzieren, wo kriege ich Geld her. Das kann man ja alles schon heimlich neben dem Job machen. Ne? Also man kann ja schon als Gründer auftreten, ne? Ohne dass die Firma das weiß. Und wenn man dann sozusagen merkt, das ist ein Weg, da läuft was, ne? Dann muss man die mutige Entscheidung machen, kündigen. Ne? Und muss frei sein für diese Arbeit, denn das ist sehr viel tätig. Also das sind 15-Stunden-Jobs, 16-Stunden-Jobs. Da kann man nicht nebenbei machen. Weil man ganz viel alles neu erfinden muss und auch lernen muss und dauernd Fehler macht, die korrigiert werden müssen. Aber ich finde schon, man sollte sich eine gewisse Vorbereitung gönnen, also eine Parallelvorbereitung gönnen. Mhm. Und vor allem im Grunde mit Gründern, mit Startupern reden. Also sie sind ja alle relativ offen. Die meisten Leute haben ja keine Geheimnisse.
Ja.
Und dass man im Grunde sozusagen jeden Abend oder jeden zweiten Abend einen anderen Kontakt macht und sagt, so, wie hast du das gemacht, wie das? Ich habe folgende Idee, wie würdest du das angehen? Ganz offen mit Leuten, die Erfahrung haben, reden. Um ein Gefühl zu kriegen, liege ich richtig, habe ich die Voraussetzungen, kann ich die Bedingungen erfüllen? Ne? Und dann los. Und am besten natürlich schon ein, zwei Leute, man kann es ja nicht alleine machen, du wirst es meist nicht alleine machen, ein, zwei Leute, die schon reinnehmen. Ne? Also erstmal geht es ja nicht anders als ein, zwei Freunde. Ne? Mhm. Obwohl es immer schlimm ist, weil man sich nachher doch streitet und auseinandergeht. Aber erstmal anonyme andere kriegt man ja nicht, solange man noch nichts hat. Ne? Solange man keine Firma vorweist, lässt sich niemand anstellen. Also muss man mit Leuten, die ähnlich getaktet sind, ne, das machen. Und ich würde es nicht alleine machen, weil man muss immer danach Rückversicherung haben. Ne? Wie siehst du das? Siehst du das genauso wie die? Würden wir das zusammen? Was würdest du machen? Was würde ich machen? Ne? Also schon ein kleines Team, ne? Mindestens ein, wenn nicht zwei. Ne?
Mhm.
Und dann den mutigen Schritt sagen, so, ich kündige, weil ich werde jetzt selbstständig. Ne? Und dann muss die Erstfinanzierung, die muss ja irgendwie, also da kann man sich natürlich auch beraten lassen von Inkubatoren. Ne? Natürlich geht man zu Inkubatoren. Ne? Und macht seinen Pitch, ne? und zeigt, also der Pitch muss vorbereitet werden. Ne? Da muss man mehrfach auftreten. Da gibt es schon Gelder. Geld ist da. Mhm. Man muss nur eine Performance haben. Und man muss so auftreten, dass alle wissen, der will das. Das ist seine Existenz. Mhm. Wenn sie dann noch die Firma am Rücken haben, kann es sein, dass ihre Performance schlecht wird. Weil sie dann so eine Ambivalenz, naja, mal gucken, ob es klappt oder nicht. Ne? Falsch. Ne? Man tritt auf, dass es klappt. That's the point. Es ist ein existenzielles Moment. Ne? Unternehmertum ist ein existenzielles Ereignis und nicht einfach eine andere Entscheidung, mal was anderes zu machen.
Kein Projekt.
Ne? Nee, kein Projekt, sondern das ist ein Lebensentwurf. Ne? Ja. Der scheitern kann, natürlich. Ne? Kann man ja immer wieder Angestellter werden. Man lernt ja eine Menge dazu. Ne? Eigentlich wird man ja besser, auch wenn man scheitert.
Mit Blick auf den Abschluss des Gespräches komme ich zu zwei abschließenden Rubriken. Das sind einmal die Halbsätze.
Ja.
Das heißt, ich beginne einen Satz und Sie können den...
Oh Gott.
Zu Ende.
Das ist ja wie ein Demenztest.
Soll es nicht sein. Ja. Probleme löse ich, indem ich...
indem ich nachdenke, welche Begriffe eigentlich jetzt hier für nötig sind, welche Theoreme, welche Konzepte mir im Kopf dafür sind. Und wenn ich nicht genügend finde, dann verabschiede ich mich eigentlich von der Lösung, weil ich sage, das ist es nicht. Ich kann nicht alles lösen. Wenn ich muss, in bestimmter Weise, weil das kommt darauf an, dann mobilisiere ich alle intellektuellen und emotionalen Ressourcen, die ich habe. Aber bei vielen Sachen höre ich auf und sage, das ist nicht mein Ding.
Okay. Was andere Leute über mich sagen?
Ist mir eigentlich, also sagen wir mal so, man freut sich, wenn Leute einen loben, aber eigentlich ist mir das nicht wichtig. Weil denn wenn ich so gedacht hätte, hätte ich viele Dinge in meinem Leben nicht gemacht. Weil die anderen das alles seltsam, merkwürdig, oh Gott, wie kann man nur und so weiter betrachtet haben. Nein, also ehrlich geantwortet, nein, interessiert mich nicht.
Selbstbewusstsein gewinne ich durch?
Dass ich meiner selbst bewusst werde in dem, was ich tue. Dass ich eigentlich immer sozusagen drüber, also eigentlich weiß, was ich tue und lerne. Das muss ich lernen im Leben, ne? Das ist natürlich nie gewiss. Dass ich das weiß, was ich tue, selbst wenn ich in eine Ungewissheit gehe und in ihr stehe. Aber ich weiß es. Also ich war, dann bin ich selbst, nämlich genau an dem Punkt, an dem ich stehe. Das ist ja das Selbst. Und nicht irgendwas Abstraktes, was zu erreichen ist. Und wenn ich das vertrete, nach außen auch darstelle, dass ich das bin, dann bin ich selbstbewusst.
Der letzte Halbsatz. Mir fällt es schwer.
Mir fällt es schwer, wenn Leute Dinge nicht verstehen. Das kann ich manchmal nicht aushalten. Deswegen bin ich auch manchmal, also ich rede abrupt in Antworten anderer rein. Wenn ich, also mit dem, wissen Sie, das müssen Sie mir doch alles gar nicht erklären, das weiß ich doch alles. Dann bringen Sie mal Aspekte, die ich nicht weiß. Das ist unverschämt, weiß ich, aber ich kann es nicht aushalten, wenn einer sozusagen nicht weiß, wovon er redet oder rumredet oder belangloses Zeug redet. Ich finde, also nicht nachgedacht hat. Mhm. Ich kann es nicht aushalten.
Die letzte Rubrik sind die Assoziationen. Jetzt wird es noch kürzer. Ich schmeiße Ihnen einfach nur einen Begriff zu und Sie können Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Persönlichkeitsentwicklung.
Ja, ich kann nur sagen, ja, ganz wichtig.
Unternehmertum.
Ich liebe es. Ich finde, das sind ganz bestimmte Typen, relativ rar gesäte Typen in der Gesellschaft, die Dinge wagen, die nur sie sich alleine vorstellen können und noch niemand anderer. Und dann aus der also dass Leute sich Dinge vorstellen können, Ideen haben, das gibt's tausendfach. Aber die Vorstellung dann auch noch durchzusetzen, und er muss ja mindestens drei Dimensionen überzeugen, neben sich selber. Den Banker, der ihn finanziert, das ist schon die härteste Stufe. Der Banker ist ja im Grunde genau nicht vom Fach, hat keine Ahnung vom Markt, kennt das Produkt nicht. Und dann muss er die potenziellen Mitarbeiter überzeugen, dass es sich lohnt, hier zu arbeiten. Und dann die Kunden, dass sie das kaufen. Das sind drei Unternehmer ist im Grunde ein hochbegabter Rhetor. Der muss eine Rhetorik, eine Überzeugungskraft haben. Das ist, glaube ich, die Kompetenz. Und das liebe ich an Leuten, die sowas können. Das können viele Menschen im Normalfall nicht.
Okay. Witten.
Ich bin hierher gezogen, weil diese Universität hier ist und ich habe mich an die Stadt gewöhnt und kann hier gut leben. Sie ist verbesserbar.
Das ist auch ein konstruktives Schlusswort.
Warte mal.
Ich danke Ihnen für Ihre Zeit, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Gerne.
Wenn es dir gefallen hat, würdest du mir mit einer kurzen Rezension bei iTunes dabei helfen, in Zukunft noch mehr Menschen dazu zu inspirieren, im Leben auch mal andere Wege zu gehen. Falls du eine Person kennst, die Professor Priddats Lebensgeschichte unbedingt einmal hören sollte, dann leite ihr doch diese Podcast-Folge weiter. In diesem Sinne, bis nächsten Sonntag, dein Aaron.